Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
Hallo und willkommen zum Profil Super Tuesday Podcast zur bevorstehenden US-Wahl. Mein Name ist Martin Staudinger von der Profil Auslandsredaktion und ich bin hier mit meinem Kollegen Robert Treichler. Hallo.
Hallo.
Jetzt sind es noch 3 Wochen bis zum 3. November, dem ersten Dienstag im November, an dem sich Amerika entscheidet, ob Donald Trump noch 4 Jahre im Weißen Haus sitzt oder der Wechsel zu Joe Biden erfolgt. Es hat sich wieder einiges getan. Donald Trump ist zurück aus dem Spital, hat den Wahlkampf wieder aufgenommen, präsentiert sich als kraftstrotzender Politlackel.
Und immun, genau.
Der die Krankheit einfach, wie er sagt, wie eine kleine Grippe überstanden hat. Aber es steht nicht so wahnsinnig gut um seine Chancen derzeit. Wir werden heute darüber sprechen und dann über ein weiteres Thema, nämlich über die Nominierungsanhörungen für den Supreme Court, wo Trump ja seine Kandidatin, seine Wunschkandidatin durchdrücken möchte, nämlich Amy Coney Barrett, die konservative Höchstrichterin.
Bald Höchstrichterin.
Jetzt noch Juristin. Ja, wir haben diese Woche im Profil eine Aufmachergeschichte im Außenpolitikressort geschrieben. Die hat den Titel Das Endspiel.
Und dazu muss man sagen, wir machen es uns ja nicht ganz leicht. Also wir lassen uns üblicherweise jetzt nicht einfach von den Umfragen so sehr leiten, dass wir das für bare Münze nehmen. Denn wir wissen, wie jeder Journalist, jede Journalistin, dass Umfragen Momentaufnahmen sind und das muss nicht bedeuten, dass die Wahl so ausgeht. Jetzt ist es aber so, dass über einen so langen Zeitraum Joe Biden vorne liegt und zwar nicht nur irgendwie knapp vorne liegt oder mehr oder weniger deutlich, sondern er liegt wirklich deutlich und stabil vorne.
Die Trump-Fans unter unseren Zuhörern werden jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, das war ja 2016 auch so. Da hat man auch geglaubt, Hillary Clinton gewinnt ganz klar und dann ist es Donald Trump geworden, weil die Meinungsforschungen eben so falsch gelegen sind. Die Meinungsforscher sagen aber, sie haben jetzt natürlich dazugelernt, sie haben Faktoren eingepreist, die 2016 nicht so drinnen war in ihren Umfragen. Und Robert hat es gesagt, jetzt 3 Wochen vor der Wahl sieht es tatsächlich nach einer Niederlage für Donald Trump aus.
Denn Biden liegt deutlich weiter vor Trump, als das bei Hillary Clinton der Fall war. Aber gut, wir können uns auch irren. Vielleicht sehen wir uns die falschen Umfragen an. Vielleicht gibt es bestimmte Informationen, die nicht zu uns dringen. Vielleicht haben wir einen Bias, wer weiß. Und deshalb haben wir einen Mann zum Interview gebeten, der ein erklärter Republikaner ist und kein Abtrünniger. Also es gibt ja unter den Republikanern sogenannte Never-Trumpers, also Republikaner, die eigentlich der Partei die Stange halten, die eigentlich ihre Parteizugehörigkeit jetzt nicht leugnen, die aber dennoch Donald Trump nicht wählen wollen. Das gibt es seit 2016. Der Mann, den wir interviewt haben, heißt Peter Rau, ist ein in Amerika geborener Politologe, der aber, wie wir feststellen konnten, ausgezeichnet Deutsch mit kärntnerischem Einschlag spricht, weil seine Mutter aus dem Lavantal stammt. Und er arbeitet für das Hudson Institute, das ist ein konservativer Think Tank in Washington D.C. Er ist Republikaner, er wählt die Republikaner. Er ist natürlich auch ein, wenn man so will, Wissenschaftler, ein unabhängiger Experte. Und ihn haben wir gefragt, ob wir uns vielleicht täuschen oder wie er meint, wie es steht. Was hat er gesagt?
Und Peter Rau hat gesagt, Zitat, es sieht für Trump düster aus momentan. Also er liegt, wie wir eh schon gesagt haben, in den Umfragen ganz deutlich zurück. Und Peter Rau hat gesagt, er bräuchte jetzt dringend eine Wende und er versucht natürlich die Gelegenheiten, die er hat, zu nutzen. Aber im Moment kommt er einfach nicht vom Fleck. Wir haben da auch drüber gesprochen, ob es eine Möglichkeit wäre, dass noch ein Corona-Impfstoff präsentiert wird vor der Wahl, ob das Trump sozusagen aus dem Umfragetief rausreißen könnte. Und da hat Rau gemeint, Ich lese jetzt sein Zitat vor. Ich bezweifle das. Erstens sind wir schon sehr knapp vor dem Ende des Wahlkampfs. Und zweitens ist die politische Atmosphäre so aufgeheizt, dass viele demokratische Wähler annehmen würden, dass die Präsentation eines Impfstoffs bloß ein politischer Gag ist. Also Demokraten zu überzeugen, das Zitat hat jetzt geendet, ich spreche weiter, Demokraten davon zu überzeugen, dass Trump jetzt tatsächlich mit einem neuen Impfstoff das Ruder herumgerissen hat, das wird schwierig sein, weil man glauben wird nach den ganzen Ereignissen der vergangenen Jahre, das ist möglicherweise nur ein politischer Gag, ein Hoax, Fake News vielleicht sogar. Mhm. Ganz interessant ist, bei den Umfragen, dass sich jetzt erstmals die bundesweiten Umfragen und die Umfragen der einzelnen Staaten annähern, berichtet die New York Times heute am Dienstag. Die Hörer unseres Podcasts wissen es eh, wir sagen es trotzdem nochmal, das amerikanische Wahlsystem ist ja extrem kompliziert. Man kann die meisten Stimmen bundesweit bekommen, kann trotzdem verlieren, weil die Ergebnisse der Bundesstaaten der einzelnen bevorzugt werden. Und bisher hat so ausgesehen, dass Biden bundesweit sehr stabil in Führung lag, dass aber jetzt auch einige der sogenannten Swing States, also Staaten, die kippen könnten, in denen die Wähler quasi die Seiten wechseln könnten, in den Umfragen sehr, sehr stabil zu Biden gewechselt sind. Das sind so Staaten wie Pennsylvania, wir haben in den letzten Podcasts schon darüber gesprochen, Wisconsin, Michigan, Arizona und auch Florida. Also Florida ein besonderes Schwergewicht unter den Bundesstaaten, weil Florida so viele Wahlmänner schickt nach Washington und dadurch auch relevant für das Ergebnis ist.
Wahlmänner und Wahlfrauen, sagen wir dazu, denn diese sogenannten Elektoren, das waren früher immer Wahlmänner, mittlerweile gibt es ja auch Frauen, die diese Funktion ausüben.
Und auch die Buchmacher, also die Wettbüros, aber das ist jetzt nur ein Aperçu, haben Biden vorne. Wenn man $1 auf Biden setzt, kriegt man bei einem Sieg von Biden $1,45 zurück. Wenn man $1 auf Trump setzt, kriegt man $2,77 zurück. Also die rechnen klar damit, dass Biden gewinnt. Und das ist jetzt ein Vorsprung, der Trump ausnahmsweise mal nicht freuen dürfte.
Ganz bestimmt. Okay, wir weisen dennoch darauf hin, das ist eine Prognose, über die wir berichten. Das ist nicht unsere Prognose, die basiert auf Umfragen. Aber wie wir sehen, auch Republikaner sehen das mittlerweile. Und Trump selbst weiß es natürlich. Trump weiß, dass er hinten liegt. Und er muss jetzt in den verbliebenen 3 Wochen irgendwie versuchen, auf ein Thema die Aufmerksamkeit zu richten, bei dem er so stark ist oder das so überraschend ist, dass ihm jetzt nochmal helfen kann, diesen Vorsprung von Biden abzubauen, also den aufzuholen und ihn zu überholen. Ein Thema, um das es derzeit geht, ist eben diese Anhörung der nominierten Höchstrichterin, also der Frau, die Trump nominiert hat, als Nachfolgerin der im September verstorbenen Ruth Bader Ginsburg. Deren Sitz im Supreme Court ist vakant. Trump hat Amy Coney Barrett nominiert, eine konservative, sehr christliche, katholische Richterin.
Abtreibungsgegnerin. Ganz wichtig für sein Elektorat.
Genau. Und die Demokraten waren erbost, dass er so kurz vor der Wahl, eigentlich hat er die Wahl bereits begonnen, dass er so kurz vor der Wahl noch eine Richterin nominiert und dass er nicht einfach die Wahl zunächst schlagen lässt und es dann dem nächsten Präsidenten, das kann er sein, das kann Biden sein, überlässt, mit diesem neuen Mandat, das der Präsident hat, jemanden zu nominieren.
Weil so Höchstrichternominierungen sind ja Generationenentscheidungen eigentlich. Die Höchstrichter gehen ja nicht in Pension, die bleiben lebenslang Höchstrichter und können dann natürlich auch den Supreme Court entsprechend lenken oder beeinflussen.
Und wenn Amy Coney Barrett bestätigt wird im Senat, dann stünde es im Supreme Court 6-3 für republikanische, also von Republikanern nominierte Höchstrichter und Höchstrichterinnen.
Und das wäre wieder eine Frage, wenn es dann zu einer Wahlanfechtung kommt, wegen knapper Ergebnisse, hat ja der Supreme Court nicht nur ein wichtiges Wörtchen, sondern eigentlich das wichtigste Wörtchen mitzureden. Und da ist die Befürchtung, dass der Supreme Court dann für Trump entscheiden könnte.
Auch das. Und die, Demokraten versuchen jetzt natürlich, sie können das prinzipiell nicht verhindern. Der Prozess geht so, dass Amy Coney Barrett im Senat jetzt sich einem Hearing unterzieht. Dieses Hearing dauert die ganze Woche. Danach kann es um eine Woche verlängert werden, wenn einer in dem Komitee dies möchte. Und danach stimmt der gesamte Senat ab. Und im Senat haben die Republikaner die Mehrheit. Wenn alle Republikaner mit Ja stimmen, ist Amy Coney Barrett Höchstrichterin auf Lebenszeit. Das ist nicht zu stoppen. Was können die Demokraten machen? Sie können das politisch möglichst teuer machen für die Republikaner.
Du hast dir das angesehen, die Berichte über die Anhörung und auch angehört. Wie ist denn die Atmosphäre dort? Ist das sehr konfliktgeladen? Prallen die sehr aufeinander?
Das ist sehr deutlich. Ich schlage vor, beginnen wir vielleicht mit der Nominierten selbst. Sie versucht natürlich als Richterin, die eine Karriere hinter sich hat und die sich jetzt natürlich auch freut, auf diese unglaubliche Ehre zuteil wird, im amerikanischen Supreme Court zu sitzen. Und sie versucht, sich zu zeigen als auch unabhängige Richterin, die sich an den Buchstaben des Gesetzes orientiert, an der Verfassung und nicht etwa eine politische Agenda hat. Hören wir mal kurz rein, wie sie ihr Statement begonnen hat.
I'm honored and humbled to appear before you today as a nominee for Associate Justice of the Supreme Court. I thank the President for entrusting me with this profound responsibility, as well as for the graciousness that he and the First Lady have shown my family throughout this process.
Das war also Amy Coney Barrett. Die Demokraten naturgemäß haben an ihr viel auszusetzen. Sie wissen, dass Amy Coney Barrett eine sehr, sehr konservative Frau ist und fürchten, dass sie erstens in einem allfälligen Abtreibungsfall, also wenn ein Abtreibungsfall bis hoch zum Supreme Court kommt, dass sie dann möglicherweise entgegen der Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 1973 entscheiden könnte. Das heißt, der Supreme Court könnte in seiner Zusammensetzung mit 6-3 Republikanern die berühmte Roe versus Wade Entscheidung aus dem Jahr 1973 umstoßen. Diese Entscheidung garantiert im Wesentlichen in den USA die Legalität des Schwangerschaftsabbruchs.
Das heißt, die hätten jetzt die Macht, dieses Recht auszuhebeln, einfach auch nach so vielen Jahren.
Richtig, die könnten die Entscheidung von damals revidieren. Das muss jetzt auch nicht direkt diese Entscheidung sein. Das kann sich in vielen kleineren Fällen so äußern, dass immer öfter Gesetze in einzelnen Bundesstaaten als verfassungsgemäß anerkannt werden, die das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einschränken. Aber worauf die Demokraten besonders abzielen, ist im Moment nicht die Abtreibungsfrage. Denn die Abtreibungsfrage hat es nun mal an sich, dass sie auf der einen Seite zwar Demokraten motiviert, Biden zu wählen, aber die Abtreibungsfrage, da gibt es so viele Gegner der Abtreibung und die Demokraten haben Angst, dass das zu viele Abtreibungsgegner dazu motivieren könnte, Trump zu wählen. Das heißt, diese Frage berühren sie im Moment nicht so stark, sondern ihnen geht es vor allem um Obamacare. Um die Gesundheitsversicherung, die unter Obama eingeführt wurde.
Und wo Trump versprochen hat, als eine der ersten Amtshandlungen, dass er sie abschaffen wird, ist ihm nicht gelungen. Ne?
Trump wollte sie abschaffen und jetzt, unmittelbar nach der Wahl, wird ein Fall vor dem Supreme Court verhandelt, in dem es darum geht, ist Obamacare verfassungsgemäß oder nicht. Der Supreme Court könnte Obamacare kippen. Und man befürchtet, die Demokraten befürchten, dass Amy Coney Barrett, eine der Richterinnen sein könnte, die entscheiden, dass Obamacare nicht verfassungsgemäß ist. Und weil sie wissen, dass Obamacare zusehends populär ist, konzentrieren sie sich in der Kritik an Amy Coney Barrett vor allem auf diese Frage und sagen, Vorsicht, das ist eine Richterin, die wird eure Krankenversicherung abschaffen.
Das wäre jetzt natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, wenn Trump verliert und sein Wahlversprechen nach seiner Abwahl einlöst. Nämlich Obamacare abzuschaffen durch die Umstrukturierung des Supreme Court.
Genau, und noch ironischer wäre es, wenn er deshalb die Wahl verliert, ne? Am 3. November. Und was die Demokraten natürlich auch ansprechen, ist genau diese Sache, wenn es Einsprüche gibt wegen der Wahl am 3. November, wenn die Republikaner in einzelnen Bundesstaaten Wahlmanipulation oder Irregularitäten zu Gericht bringen und einer dieser Fälle beim Supreme Court landet, dann wäre Amy Coney Barrett bereits als dann bestätigte Richterin eine von denen, die entscheidet, ist dieser Einspruch gerechtfertigt oder nicht. Und ein demokratischer Senator, Senator Richard Blumenthal, hat genau das eingangs der Anhörung an Amy Coney Barrett gerichtet, genau diesen Vorwurf. Das hören wir jetzt kurz an.
Your participation, let me be very blunt, in any case involving Donald Trump's election would immediately do explosive, enduring harm to the court's legitimacy and to your own credibility. You must recuse yourself.
Blumenthal sagt also, wenn sie nominiert, wenn sie bestätigt werden, müssen sie sich als befangen erklären. Das wäre natürlich jetzt schon eine Hypothek, wenn eine Richterin sich in einem wichtigen Fall für befangen erklären muss. Damit würde sie im Wesentlichen sagen, ich bin Trump so sehr zu Dank verpflichtet, dass ich entgegen meiner Kompetenz und entgegen meiner Glaubwürdigkeit entscheiden würde in diesem Fall. Und am Ende muss man sagen, der republikanische Senator Lindsey Graham fasst in Wahrheit in seinem Eingangsstatement zusammen, was wir in dieser Woche bzw. Ende dieser Woche oder möglicherweise Ende der kommenden Woche dann erleben werden. Nämlich, er sagt bereits jetzt vorher, wie diese Abstimmung ausgehen wird. Lindsey Graham.
This is probably not about persuading each other unless something really dramatic happens. All Republicans will vote yes and all Democrats will vote no.
Das heißt, am Ende wird aller Wahrscheinlichkeit nach Amy Coney Barrett als Höchstrichterin im Senat bestätigt werden, denn die Republikaner haben die Mehrheit und es ist damit zu rechnen, dass alle republikanischen Senatoren mit Ja stimmen werden. Amy Coney Barrett wird Höchstrichterin werden. Dann allerdings kommt die Wahl am 3. November und sollte Joe Biden die Wahl gewinnen, dann hat er und möglicherweise auch über den Kongress, in dem er dann die Mehrheit haben wird oder könnte, hätte er die Möglichkeit, den Supreme Court zu erweitern. Das heißt, seit 150 Jahren hat der Supreme Court 9 Mitglieder. Da steht es jetzt 6-3. Aber in der Verfassung steht nicht geschrieben, wie viele Mitglieder er haben muss. Das ist eine Entscheidung, die der Kongress revidieren kann. Das heißt, der Kongress könnte entscheiden, wir fügen noch 2 Richterinnen, 2 Richter hinzu. Und Joe Biden und auch Kamala Harris, eine Vizepräsidentschaftskandidatin, weigern sich zu sagen, ob sie das machen wollen nach der Wahl, wenn sie gewählt werden.
Das riecht jetzt natürlich schon ein bisschen nach einfach politischem Einfluss auf die Justiz, ne? Auch wenn es einem ideologisch vielleicht in den Kram passt.
Da wird jetzt bereits viel gespinnt, wenn man das so nennen möchte. Die sagen in Wahrheit, das Packing würde jetzt schon passieren. Packing nennt man das quasi das Anräumen des Supreme Courts. Die sagen, es ist jetzt schon illegitim, jemanden wie Amy Coney Barrett jetzt so kurz vor der Wahl zu nominieren und durchzupeitschen. Und deshalb werden die Demokraten gewissermaßen gezwungen, das nach der Wahl auszugleichen. Ich glaube auch, persönlich finde ich auch, dass es sehr heikel ist, einen Supreme Court, der seit 150 Jahren in dieser Zusammensetzung existiert, dessen Zusammensetzung jetzt zu ändern, weil es einem nicht passt, wer dort sitzt. Und wahrscheinlich noch problematischer ist es, das vor der Wahl nicht zu sagen und nach der Wahl dann möglicherweise mit dieser Variante zu kommen, sodass das Volk eigentlich nicht die Möglichkeit hat zu entscheiden, ob es das will oder nicht will.
Es gäbe ja auch Alternativen, zum Beispiel doch ein Höchstalter einzuführen.
Das ist noch schwieriger, denn die Tatsache, dass die Richter bis an ihr Lebensende dort im Supreme Court ihren Sitz haben, das ist extrem wichtig für ihre Unabhängigkeit. Aber gut, wir werden all das sehen. Jetzt verfolgen wir mal die Anhörung und die Abstimmung und auch den weiteren Wahlkampf, muss man sagen. Donald Trump ist unterwegs, Joe Biden natürlich auch. Und wir freuen uns am nächsten Dienstag wieder auf Sendung zu sein. Danke, Martin.
Danke auch und auf Wiedersehen.